ARD. Unter dem Gras darüber. 29.
Also, ich kann nur von denen in Stalingrad sprechen, weil ich in anderen nicht drin war. Ich hatte zunächst Angst, weil es hat ja geheißen, also, ihr müsst kämpfen bis zum Schluss, denn ihr werdet sowieso umgelegt. Also kämpft, ne? So etwa gegen die Devise, ne? Und nur so war es auch zu erklären, dass so lange durchgehalten wurde. Sie wissen, der Mensch hält viel aus. Und dann kommt erst der Nervenzusammenbruch. Und da kam ein für mich eigentlich positiver Zusammenbruch. Weil ich erst Angst hatte. Und weil sich das so nicht bewahrheitet hat. Und weil es ja dann schon wieder auch begann im Lager, dass man was tun konnte. Wieder irgendeine Versorgung. Und da habe ich schon wieder Morgenluft gewittert. Und da habe ich gedacht, na ja, also vor der Gefangennahme hast du auch oft nicht viel zu fressen gehabt. Wir haben ja nichts, keine Schuhe, nichts hatten wir. Wir hatten uns Bretter unter die Füße gebunden, mit Draht fest. Und dann sollte man auf der Baustelle Eisenstangen, diese großen Träger. Und ich stand auf so einem Mauervorsprung mit dem Presslufthammer. Einmal hat er losgelegt, lag ich unten damit. Wie sollte ich dann den halten? Nicht? Wir bekamen dann aus dem Magazin, das ist das Lager, bekamen wir dann auch Stiefel und Schuhe und SS-Pelzmäntel. Noch, die hatten ja besonders, und bekamen Strohsäcke und bekamen Decken. Da wurde ja alles anders. Aber bevor das so weit war, ne, ja, da hat man drum gekämpft, da waren Prügeleien im Gang, wer den Eimer auslecken darf, das war der Hunger. Nicht? Wurden ja jeden Tag so aus einer Baracke so bis an die 30 Tote jeden Tag rausgebracht. Dann heißt ja, die sind in der Gefangenschaft verhungert, stimmt ja. Die waren aber vor der Gefangenschaft auch schon verhungert und krank und erledigt. Und es war schon so, dass die Kriegsanstrengungen und die Gefangenen-Situation ja nicht zu vergleichen ist mit einer Gefangenschaft in Amerika oder in England, wo sie in Saus und Braus leben konnten.
Ich habe in der Gefangenschaft die Amerikaner von guter Seite kennengelernt. Wir sind in der amerikanischen Gefangenschaft immer korrekt behandelt worden. Wir sind ausreichend ernährt worden. Wir sind nie misshandelt worden. Wir sind zwar oft verhört worden, sehr oft, klar. Weil man wissen wollte, ob wir vielleicht an irgendwelchen Kriegsgräueln beteiligt gewesen waren oder so etwas. Aber wir waren immer korrekt. Natürlich, die ersten Wochen haben wir in Erdlöchern gehaust, aber das war ja Krieg und die haben schlagartig Hunderttausende gefangen genommen. Die wussten gar nicht, wo sie uns lassen sollten. Dass die uns nicht gleich in Zelten oder sonst was unterbringen konnten, war ganz klar. Und natürlich war die Verpflegung zuerst mangelhaft. Auch klar, weil wo sollten die plötzlich so viel herhaben? Und unsere eigene Bevölkerung hat ja gehungert. Warum sollten wir nicht auch hungern? Und natürlich, es gab dann welche, die haben uns die Uhren weggenommen von den amerikanischen Soldaten da. Also, ich möchte nicht wissen, wie viele deutsche Soldaten Gefangenen die Uhren weggenommen haben oder sonst was weggenommen haben. Also, das ist eine Nebenerscheinung. Wie sagen die? Kollateralschaden des Krieges. Und zum Beispiel der ganze Nürnberger Prozess ist mit Lautsprecher ins Lager übertragen worden. Wir haben also die ganzen Vernehmungen gehört. Und das hat mich sehr beeinflusst. Hat mich in gewisser Weise umgekehrt. Mir ist da erst so richtig klar geworden, was eigentlich der Nationalsozialismus war und für was ich eigentlich da immerhin eine Zeit lang gekämpft hatte.
Also ich muss sagen, dass das Gute oder Positive aus diesen Zeiten in der Erinnerung weit mehr haften bleibt als das Negative. Positiv zum Beispiel betrachte ich nach wie vor den russischen Menschen schlechthin. Wir kamen ja mit den Zivilisten auf den Baustellen, wir mussten also Wiederaufbauarbeiten machen. Da haben wir, ich und viele meiner Kameraden, manches Stück Brot von den Zivilisten noch zugesteckt bekommen. Manches Beutelchen Mahorga oder manche Papyrossi, das ist also eine Zigarettenart in Russland.
Arbeiten dürfen war ein Vorteil, konnte man Prozente erarbeiten. Pro Prozente gab's ein Löffel Kascha mehr. Nicht? Und pro Prozente gab's dann auch mal etwas Zucker. Proprozente gab's Tabak. Wer aber nun nicht arbeiten konnte, wer zum Beispiel war Juniorklasse, vierte Klasse oder OK ohne Kräfte oder sogenannte Dystrophiker, die durften ja nicht raus. Die hatten also auch nicht die Zulagen. Die bekamen nicht 670 Gramm Brot, die bekamen nur 450. Die haben ja nicht gearbeitet.
In dem letzten Lager, in dem ich war, hatten wir einen Kapitänarzt, das war der russische Lagerarzt, der uns Kriegsgefangenen sehr, sehr viel Verständnis entgegengebracht hat und sehr viel dafür getan hat, dass manche Unbilden und Härten von uns abgewendet wurden. Und in besonders gradesten Fällen hat er den Betreffenden einfach in sein Lazarett verlegen lassen und hat gesagt, der Mann ist krank. Das sind Beispiele. Es gibt natürlich auch viele Beispiele, die andersrum sind. Ich muss eben unverschämtes Glück gehabt haben bei den Lagern, in die ich, ohne dass ich darauf Einfluss nehmen konnte, in Russland als Kriegsgefangener geraten bin, im Vergleich zu vielen meiner Kameraden, die also Entsetzliches haben erleben müssen. Und die Schlimmsten, die ich habe erlebt, gerade in Gefangenschaft, das waren unsere eigenen Leute.
Das Lager war innen mit Selbstverwaltung. Da war ein deutscher Lagerkommandant, der Antek, ein Oberschlesier. Wir haben ihn Prügel-Antek genannt, weil der die Leute, die nicht mehr konnten, mit dem Prügel morgens von Pritschen runtergehauen hat. Nachher kam er dafür ins Straflager.
Ich bin im Sommer 1943 von Russland wegversetzt worden auf den Balkan, ja. Nun ja, also mit dem Feldmarschall Weitz und mit einigen anderen recht angenehmen Vorgesetzten habe ich da die letzten anderthalb Jahre Krieg auf dem Balkan verbracht. Relativ vornehm, in beinahe Etappenmanier, möchte ich mal sagen. Es gab ja keinen richtigen Krieg mehr, ne? Denn was die Partisanen, also der Volksaufstand auf dem Balkan damals bedeutet hat, ist weit überschätzt worden und hat eigentlich nur dazu gedient, Propaganda gegen uns zu machen und uns dann hinterher die Köpfe abzuschlagen. Ja. Und einer von denen, denen beinahe der Kopf abgeschlagen worden wäre, war Igge. Ne? Und so saß ich also nun im Herbst 1946 plötzlich im Gefängnis in Belgrad, ja. Ich bin über 2 Jahre in Untersuchungshaft gewesen. Und von den Kameraden sind also von meiner Seite weg 150 zum Erschießen geführt worden. Es waren auch welche drunter, die also was am Kerbholz hatten, da ist gar kein Zweifel, ja. Aber ob man sie deshalb gleich umbringen musste, war eine andere Frage, ja. Und ich hatte mal wieder ein Mordsschwein gehabt, ja. Für mich war also vorgesehen, an einem Vormittag mit einem Hauptmann sowieso zusammen, der zuerst dran kam, dann sollte ich dran kommen. Na, ich wartete geduldig und habe Patience gespielt während dieser ganzen Zeit, ja, bis ich also nun dem Henker ausgeliefert werden sollte. Na, jedenfalls, ich kam nicht dran und hörte dann hinterher, ja, die Herren Richter und was da sonst am Personal noch tätig war, wurde es erst zu spät, sie wollten zum Mittagessen gehen und ich käme am nächsten Tag dran, ja. Auch recht. Aber zwischen diesem Tag und dem nächsten Tag erfolgte der große Krach, vielleicht erinnern Sie sich, zwischen Tito und Stalin. So ernst, dass sich Herr Tito damals doch etwas enger an den Westen anschließen musste, weil er sonst isoliert gewesen wäre. Und der Westen hat das selbstverständlich auch ausgenützt. Nun, das war für uns Gefangene zunächst mal eine Erlösung. Es wurden sämtliche Prozesse eingestellt und wir hatten dann schon die Hoffnung, dass unser Hals gerettet wäre. Was aber wieder mal getrogen hat, denn nach einem halben Jahr ging der Zauber wieder los. Ja, ne? Aber nun in etwas manierlicherer Form. Das war an sich meine Rettung Nummer 1, ja. Nun, ich kam aber trotzdem dann im Herbst 1948 an die Reihe und man warf mir einige Sachen vor. Zum Beispiel hat man mir einen Befehl vorgeworfen, den ich befördert hätte und der mir zweifellos auch damals den Hals gekostet hätte. Ja? Und der lautete in der Übersetzung, die ich kriegte: Zivilisten verdienen keine Schonung, sie sind dem SD zu übergeben. Unsinn, natürlich. Nun hatte ich also nun aber einen guten Freund, der diese meine Befehle damals ins Jugoslawisch übersetzt hat. Ja? Und über Kassiber, Sie wissen ja, im Gefängnis haben die Gefangenen also nun immerhin die Möglichkeit, sich über diesen Klo und alle möglichen Dinge Zettel zuzustecken, ja. Erfuhr ich den richtigen Text, ja. Und der richtige Text lautete: Zivilisten, die uns in den Rücken fallen, verdienen keine Schonung. Ist etwas anders, ne? Und ich sagte dann: Bitteschön, wie heißt es in Wirklichkeit? Ich habe ein gutes Gedächtnis, so und so. Und dann konnten sie also damit nichts mehr machen. Sodass dann der Herr Richter, ein Major seines Zeichens, die Sitzung vertagt hat, was noch nie vorgekommen war, ne? Ein paar Tage später ging es weiter und da haben sie mir 2 Stunden lang alle möglichen Gräueltaten vorgelesen, ja, die ganze Summe dessen, was während vieler Jahre in Jugoslawien passiert ist. Krieg ist nun mal Krieg und sehr behutsam ging man nicht miteinander um. Sie können jetzt jeden Tag in der Zeitung lesen, wie diese Völker da unten miteinander umgehen, ja. Und da waren wir Deutsche noch also nun die maßvollsten von allen, das kann man wohl sagen. So viel kaputt, wie jetzt kaputt gemacht wird, haben wir nicht kaputt gemacht. Obwohl dann also nun hier zum Beispiel unser Luftwaffenchef ermordet wurde, weil er ein paar Zivilisten getroffen hat nebenbei, ne? Mit seinen Bomben. Na, und so weiter. Also jedenfalls, es handelte sich dann zum Schluss noch darum, ja, ob ich mich schuldig bekenne oder nicht. Da habe ich gesagt, ja, ich sehe nicht ein, was ich angestellt haben sollte. Ich habe mich also nun immer an die Genfer Ordnung gehalten und habe mit irgendwelchen Vorkommnissen übler Art persönlich überhaupt nichts zu tun. Ich kannte sie gar nicht, ja. Ich habe ihm dann noch so ein Beispiel erzählt, wie das also nun in einem Oberkommando vorgeht. Da hat dieser Lümmel natürlich also nun keine Ahnung gehabt. Du sagst, so, jetzt will ich Ihnen auch ein Beispiel erzählen, sagte er. Also passen Sie mal auf, Sie fahren mit einem kleinen Geleitzug durch Bosnien und werden von einer illegalen Troika, so nannten sich die Partisanen, also 3 Leute, ja, werden sie angegriffen, überfallen, die werfen eine Bombe. Es gelingt ihnen, der Sache Herr zu werden und diese 3 Partisanen festzunehmen. Was machen Sie mit denen? Habe ich gesagt, gut, die lege ich um. Ja, alle 3. Oder nur den, der die Bombe geworfen hat. Alle 3. Ne? Dachte, jetzt ist es aus. Umgekehrt war es. Ne? Wie mir der Dolmetscher dann hinterher sofort sagte, der Richter machte ein großes Gesicht und sagte, das ist der erste Deutsche, der aufrichtig ist. Deshalb werden wir ihn nicht zum Tod verurteilen. Naja, jedenfalls auf die Weise bin ich mit 15 Jahren davongekommen. Überschrift: als prominentes Mitglied eines verbrecherischen Stabes. Das war der Text. Muss sagen, nachdem ich mich so ein bisschen erholt hatte und auch von Hause aus unterstützt wurde, das können Sie gar nicht glauben. Der jugoslawische Strafvollzug ist so, dass die Gefangenen, wenn sie nicht arbeiten dürfen oder können, von ihren Verwandten ernährt werden müssen. Jedenfalls, nachdem ich hier mich körperlich so einigermaßen wieder erholt hat, hat mir die Arbeit Spaß gemacht. Ich möchte sogar sagen, dass ich das heutige Alter in der heutigen Konstitution erreicht habe, verdanke ich dieser Tatsache. Und wenn einer gejammert hat, dann war mein Spruch immer der, ja Gott, die Zeit, die wir hier versäumen, hängen wir hinten wieder an. Ne?
Ich bin am 30. Januar 1945 ins Sruj Anasazo, im Kinderlandverschickungslager, entlassen worden. Das heißt, die ganze Schulklasse machte am Tage vorher noch die mittlere Reifeprüfung, kriegte Entlassungszeugnis und dann fuhren wir mit einem Rucksack auf dem Rücken und einem Pappkarton in der Hand im dritter Klasse Wagen, Eisenbahn in 3 Tagen nach Berlin. Das heißt, dieser Zug war überfüllt mit Schulabgängern, weil ja nun inzwischen aus Ostpreußen die Front da nachrückte und die Kinder, die da in den Lagern waren, alle untergebracht werden mussten. Und so machten wir Platz für die Nächsten und fuhren also außen auf dem Trittbrett, den Immi-Karton zwischen die Beine geklemmt, langsam mit den Bummelzügen Richtung Berlin. Ich erinnere mich, wir sind in Dresden, noch vor dem großen Luftangriff von Dresden, machten wir Station, blieben eine Nacht da und Dresden war überfüllt von Menschen, die auf der Flucht waren.
Auf der Flucht, da weiß ich, dass meine Mutter zum Beispiel eine Pistole dabei hatte. Da erinnere ich mich auch noch sehr genau. Und mit dieser Pistole hat sie Bauern bedroht und sie gezwungen, ihnen 1 Liter Milch abzugeben für ihr kleines Einjähriges. Diese Pistole hat mir sehr imponiert. Und meine Mutter, die die in der Hand hatte, auch.
Meine jüngsten Geschwister waren 6 Jahre und eine war 9 Jahre. Und dann haben wir noch eine Tante mitgenommen, eine Schwester meiner Mutter, auch mit 2 kleinen Kindern. Und die Frau, die in unserem Hause wohnte, hatte auch ein Kind von 5 Jahren. Und da bin ich dann nachts noch zum Bürgermeister gegangen. Da habe ich noch das kleine Kätzchen, unser Kätzchen, in die Scheune bei ihm gesetzt. Dachte ich, da wird sie schon nicht verhungern. Und habe gesagt, wir bringen die Kinder in Sicherheit. Wir kommen aber wieder zurück. Denn es war ja noch keine Order gegeben worden. Und solange keine Order gegeben wird zum Flüchten, war es Fahnenflucht. Und da hat er mir eine Bescheinigung ausgestellt, dass wir die Erlaubnis haben, nach Chemnitz zu fahren. Und dann haben wir uns 3- und 4-fach angezogen. Ich hatte dann noch die Provianttasche gehabt und ein Bett, also eine Daunendecke. Und die Mama hatte dann noch den Sack mit den wichtigsten Papieren gehabt, in wasserdichten. Und dann zottelten wir los, raus in die eisige Kälte, Haustür zu und weg. Und unterwegs stand ein einsamer Soldat in dieser Panzerabwehrlinie da. Und da habe ich gesagt, was machen Sie denn hier? Glauben Sie, dass Sie alleine den Russen aufhalten können? Der hat gar nichts mehr geantwortet.
Ich nahm den Teddy mehr mit, weil der Teddybär das Wichtigste war, was ich besaß im Alter von 5 Jahren. Und da wir verreisten, musste der Teddybär mit. Und er war mein wichtigster Gesprächspartner im Lauf der nächsten 2 Jahre. Denn die Situation machte einsam. Ich habe keine Geschwister. Vielleicht war er auch ein Stück zu Hause, das einzige Stück, außer der Mutter, die natürlich sich auch um andere Dinge kümmern musste, als nur um das Kind in diesem Wirrwarr.
Unterwegs blieben wir mal in Schneewehen stecken. Ich sag Ihnen ja, fast 30 Grad Kälte waren. Eisiger Wind. Die Gleise waren teilweise verweht, da musste dann erst der Schneeflug auf den Gleisen lang und dann einmal hat mir ein Fliegerangriff, Tieffliegerangriff auch auf freier Strecke stehen geblieben in der Nacht. Es ballerte um uns rum, aber Gott sei Dank kein Einschuss auf unseren Zug. Und jetzt kamen wir dann in Dresden an, alles voll Flüchtlinge. Und dann kam auch das Rote Kreuz mit warmem Tee. Und jetzt haben wir dann gesehen, dass wir im nächsten Zug einen Anschlusszug nach Chemnitz bekommen. Da war auch zwischendurch wieder Fliegeralarm, mussten wir noch in die Luftschutzkeller unten rein. Und dann fuhren wir nach Chemnitz weiter. Und als wir in die Straßenbahn einstiegen, Da hörten wir dann hinter uns sagen, guck mal, da kommt Zigeuner. Und da wurde uns erstmal so richtig bewusst, was mit uns passiert war.
Also Sie müssen sich vorstellen, da hatte ich so einen alten Korbkinderwagen, wie das damals üblich war. Da lag der Henning drauf, so weit oben, dass er bald rausgefallen ist, weil ich unten alles Kinderwäsche reingelegt hatte. Dann hatte ich einen Nachttopf an der Seite hängen. Da hatte ich einen riesen Beutel hängen. Auf dem Rücken hatte ich einen riesen Rucksack, wo ich die ganzen Dosen mit dieser Buttermilchpräparat für meinen Zweitgeborenen drin hatte. Dann hatte ich einen Koffer an der Hand. So stand ich da mit dem berühmten Wolltuch, was man so oben band, wie so ein Turban, und einem Pelzmantel und langen Hosen und so dicken Schuhen, so stand ich da, nicht? Mit so ein bisschen, in dem Koffer war ein bisschen Wäsche für den Thomas und für mich. So. Denn dann hörte man bereits die Geschütze, die Kanonendonner, dann standen die also in Zedenik bereits, die Russen, das ist so 20 Kilometer von Templin entfernt. Und dann kamen nachts zwei Soldaten, die kamen da kamen in das Haus und die sahen mich und die haben gedacht, sie sehen Geist. Die Stadt war eigentlich von der Zivilbevölkerung nahezu geräumt. Da sagten die, um Gottes Willen, junge Frau, was machen Sie? Und ich sage, ja, ich weiß nicht, wohin. Da haben die gesagt, sie müssen doch hier weg und die Russen sind spätestens übermorgen sind die hier. So, und dann habe ich mich am nächsten Morgen, eingedenk dessen, was sie gesagt haben, die waren dann auch weg, habe ich mich wieder auf diesen Kilometerstein gesetzt mitsamt meiner Kinderschar und meiner Habe. Und da kam ein Pferdefuhrwerk mit einem älteren Mann drauf, einem Bauern. Und der holte sich Säcke von Mehl rauf, da das Ding. Und der kam auf mich zu und sah mich da und sagte, ja, junge Frau, was ist denn mit Ihnen? Und da habe ich dem das erzählt, dass ich nicht weiß, wohin. Da hat er gesagt, Sie kommen mit. Ich habe hier einen Hof in der Nähe und bei uns sind schon so viele Trecks aus Ostpreußen, da spielt nur sie auch keine Rolle mehr. Und gesagt, getan, wir den Kinderwagen oben rauf und Thomas und ich vorne bei ihm neben ihm auf dem Bock. Und da kamen die ersten russischen Tiefflieger, wie wir da auf dem Weg waren. Das ist ein Hof gewesen, der ist vielleicht, ich würde sagen, vielleicht 10-12 Kilometer entfernt gewesen von Templin. Und da sind wir dann unter den Wagen, ich habe den Henning aus dem Kinderwagen unter den Wagen gegangen und dann, das geht ja in Sekundenschnelle. Sowas hatte ich überhaupt noch nie erlebt. Und dann wieder rauf und dann kamen wir auf diesen Hof gefahren. Da standen ganz viele Trecks. Die Scheunentüre waren alle offen, ganz viele Trecks und unendlich viele Menschen. Frauen, Kinder und Alte waren da. Und dann habe ich den Thomas als erstes runtergehoben und da liefen so Enten und Hühner über diesen Hof und mein kleiner Sohn, der war alt, noch nicht mal 2 Jahre alt, ja, der lief da über hinter diesen Hühnern her und dann kam wieder Tiefflieger, das werde ich nie vergessen, tak, 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 und immer da, wo Thomas war, da und da und dann er wieder da, also es war ein Wunder, dass der nicht getroffen wurde. So, da habe ich den geholt und da habe ich dann das Kriegsende erlebt.
Ich wurde kurz vorher noch zum Volkssturm einberufen. Der Volkssturm war praktisch das letzte Aufgebot. Das waren entweder alte Greise oder Kinder. Und ich gehörte nur noch zu den Jugendlichen, die noch mehr zu den Kindern zählten. Wir waren im Schützenhaus von Wernigerode zusammengezogen worden und wurden dort ausgebildet im Panzerknacken und im Nahkampf. Und ich erinnere mich noch genau, als die Amerikaner dann schon kurz vor Wernigerode waren, in Ilsenburg waren sie wohl schon, oder in Goslar, dass gesagt wurde, wer meldet sich freiwillig zum Panzerjachtkommando oder zum Wehrwolf oder irgendwie so etwas. Und das ist für mich, und die sollten 3 Schritte vortreten. Und ich erinnere mich, dass es für mich eine Selbstverständlichkeit war, dass ich die 3 Schritte vortrat. Aber ich erinnere mich auch, dass ich erstaunt war, wie viele nicht vortraten. Das hatte ich gar nicht erwartet.
Eines Tages kam ein Krattmelder, brachte mir einen Schein, als Dienstverpflichteter einberufen ins Wehrertüchtigungslager nach Neustadt-Dosse. Wusste ja nicht, was das ist. Dachte, jetzt lernst du kochen. Aber das war eine Illusion. Mir fiel bloß noch ein, dass ich ja noch minderjährig war und dass meine Eltern da unterschreiben mussten. Also mit dem Melder zu meiner Mutter nach Hause, die sofort Vater angerufen und gesagt, hier, was sollen wir machen? Und er fragte wieder, was steht auf dem Anschreiben unten? Also wieder der Satz mit Zuwiderhandlungen werden mit Todesstrafen. Und sagt, da kannst du nichts machen, muss er hin. Aber mein Vater ahnte natürlich, was in einem Wehrertüchtigungslager uns vorgesetzt werden würde. Und in diesem Lager sind wir dann in einer Woche ausgebildet worden, von einer Eierhandgranate bis zur schweren Flak. Alles, was man so zur damaligen Zeit bedienen konnte. Und wir hatten also 1000 Berliner Mädchen und 2000 Berliner Jungen. Und hinterher, wie das alles vorbei war, der Krieg, hörte ich dann, dass wir so gut ausgebildet worden seien, um später mal Werwölfe zu werden. Das Wort habe ich vorher nie gehört, aber später habe ich es dann oft genug gehört, nicht? Dann wurde ich im Britzer Krankenhaus eingesetzt. Das war damals ein Lazarett. Und da habe ich dann die Jungs, die ich vorher bekocht hatte, wieder getroffen, indem ich ihnen die Beine halten durfte, wenn sie zerfetzt da wieder ankamen. Und da merkte ich dann endlich, was Krieg ist. Sonst war Krieg, wir siegen und das geht alles voran und die Marschierer und die vielen Gesänge, die es da gab und so etwas. Und uns ging es ja zwar nicht so gut wie vor dem Krieg, aber im Gegensatz zu den Leuten, wo wir den Krieg machten, ging es uns natürlich gut. Und nun lernte ich Krieg kennenlernen.